Die haben alle halt den muslimischen Glauben oder fast alle. Und im muslimischen Glauben heißt es halt, dass du deinen Gast bewirten sollst. So, und das geht also weit, weit übers Bewirten hinaus. Mir ist unglaublich geholfen worden. Die Menschen kommen zu einem, hast du ein Problem, brauchst du irgendwas, wir holen dir das. Und komm bloß bitte nicht auf die Idee, denen Geld anzubieten, dann beleidigst du sie. Sondern wenn du, ich meine, ich selber habe das jetzt nicht gehabt, aber ich habe gesehen, dass Leute Gasflaschen ausgetauscht haben mussten, nicht wussten wo. Dann kommt der Local an und sagt, komm her, gib mir die Gasflasche, bringt eine vollgefüllte Gasflasche, bringt auch noch die Pizza mit und sagt, das ist jetzt alles für euch. Also ich habe jetzt irgendwie, weiß ich, 13.500 Follower bei Facebook oder so. Und da gibt es halt einige, und das motiviert mich. Da gibt es einige, die dann Top-Fan sind. Und die schreiben mir dann gelegentlich, du machst tolle Bilder. Wir gucken deine Bilder sehr gerne an. Die sind sehr schön, die inspirieren uns auch. Und was für mich die meiste Motivation eigentlich ist, dass die Menschen sagen, wir können diese Reise nicht machen, die du gerade machst. Aber du nimmst uns mit auf diese Reise und das finden wir schön. Und dafür danken wir dir. Das ist Motivation für mich genug. Weißt du, und wenn ich letztendlich nur 5 Follower habe, die sagen, du nimmst uns mit, Dankeschön, dann reicht mir das als Motivation.
Moin, grüß Gott und hallo, liebe Land Rover-Fans, Fernreisende und Abenteurerinnen. Ich begrüße euch und heute speziell noch die Freunde von großen Wohnmobilen unter den Landy und Leute-Fans zur 34. Ausgabe von Landy und Leute. Ich bin der Rainer Schuler alias die Landrade. Ja, aktuell sind meine Frau Petra, unsere Hündin Ranja und ich in Dänemark unterwegs. Und während ich diese Folge nachbearbeite, schaue ich raus aufs Meer und hoffe, dass das Wellenrauschen von der Technik rausgefiltert wird und nicht mein Gelabere hier im Intro stört. Also, wir sind vor circa 14 Tagen Richtung Norden aufgebrochen und haben uns als erstes das Vanlife Festival Ferropolis in Dessau vorgenommen und mitgenommen. Also, wer noch nicht da war, sollte dies im nächsten Jahr unbedingt nachholen. Es war wirklich klasse, ne? Hat wirklich Bock gemacht, viele, viele interessante Leute, Freunde getroffen, andere Podcaster, also ein echtes Highlight auf dieser Reise schon mal. Danach ging es über Hamburg und Schleswig weiter nach Dänemark. Und aber vorher in der Nähe von Schleswig haben wir Freunde besucht, die wir auf unserer Griechenland-Tour im letzten Winter kennengelernt haben und sie sind schon etwas wie Freunde geworden und der Philipp Rathmann war somit auch Gast in meiner Folge 23. Heute habe ich mir Petra Schürmann mit ihrem wahrlich außergewöhnlichen Wohnmobil ans Lagerfeuer geholt. Petra fährt nämlich seit ein paar Jahren mit ihrem 8x8 MAN Wohnmobil durch die Welt und hat somit einiges Interessantes zu erzählen. Warum Mann bzw. Frau ein solches 21-Tonnen-Gefährt passend für sich bzw. für ihr Wohlbefinden erachten kann, warum ihr globaler Footprint gar nicht so schlecht ist, wie es auf den ersten Blick erscheint und wie sie als zierliche Frau, die aber weiß, was sie will, die Behörden des Irans zum Umdenken bewegt hat, das wird euch Petra gleich selbst erzählen. Also Leute, think big und dazu macht es euch heute bitte am Lagerfeuer bequem. Und genießt den Campfire Talk to go. Ich wünsche euch allen da draußen, beziehungsweise alle, die jetzt auch gerade auf Reisen sind, viel Spaß dabei. Ja, guten Tag, liebe Freunde von Landy und Leute. Willkommen im Podcast. Meine heutige Gästin ist die Petra Schürmann. Und ich hoffe, dass dem einen oder anderen von euch ist sie schon bekannt. Denn sie fährt ein sehr außergewöhnliches Gefährt und deshalb begrüße ich Sie zunächst erst einmal. Hallo Petra.
Ja, hallo.
Petra, wie geht's dir und wo bist du gerade? Weil du kommst ja doch einigermaßen in der Welt herum.
Ich bin in Deutschland gerade. Mir geht's gut, obwohl es hier kalt ist. Ich kam aus Pakistan, 45 Grad, da hat man dann bei 20 Grad schon mal schnell den Pullover und die Jacke an.
Ja, okay.
Aber gut, alles okay. In Ordnung.
Also du machst hier einen kleinen Zwischenstopp, Familie besuchen oder sowas ähnliches?
Ja, genau. Ich besuche meinen Sohn und mein Enkelkind, die mich natürlich gelegentlich sehen möchten.
Ja.
Und der eigentliche Grund, warum ich auch aus Pakistan fliegen musste, ist eigentlich, um mein elektronisches Visum, mein Jahresvisum für Indien zu aktivieren. Das kannst du nämlich nur aktivieren, indem du auf dem Flughafen in Indien ankommst. Das heißt, ich bin also in Pakistan losgeflogen und fliege zurück nach Indien, um dort mein Visum zu aktivieren und dann wieder zurück nach Pakistan zu fahren und dann mit meinem Fahrzeug nach Indien. So.
Ah, okay. Ah, da kommen wir schon so langsam in diese Richtung, liebe Zuhörer. Ihr hört, Petra ist wirklich sehr weit unterwegs. Hole ich mal ganz kurz aus. Ich habe Petra durch den Carsten Mühlhaus kennengelernt, der Chef von 4x4 Passion. Und dort gibt es ein Video, was 2,2 Millionenfach geklickt worden ist, weil die Petra ein außergewöhnliches Fahrzeug mit sich führt oder von dem Fahrzeug durch die Welt getragen wird. Petra, fangen wir da mal mit an. Du hast ein ganz besonderes Wohnmobil. Was ist das?
Ja, das ist ein MAN Cut 1 8x8. Das ist ein ehemaliges Militärfahrzeug, also von der Bundeswehr ausgesondert worden, im privaten Verkauf gegangen und ich habe das erworben und habe mir das zusammen mit meinem damaligen Lebensgefährten unter Zuhilfenahme von einigen Firmen ausgebaut und fahre das seit 4 Jahren jetzt.
Okay. Damit die Zuschauer sich auch nochmal ein Bild von der Dimension machen können, wie groß, wie schwer, wie lang ist dieses Fahrzeug?
Das Fahrzeug ist 11 Meter lang, 2,50 Meter breit, wie sich das gehört, also auch nicht breiter als gewöhnlich
Ja.
oder als es sein darf. Warte mal eben gerade. Es ist knapp 4 Meter hoch, also irgendwo 3,80, 3,90 um den Dreh rum. Ich habe es nicht genau nachgemessen. Und 20 Tonnen schwer und wenn es voll beladen ist mit komplett Diesel und komplett Wasser, bin ich bei 21 Tonnen.
Okay. Also ich bin was auch mal mitgefahren auf der Abenteuer und Allrad. Da konnte man da einfach mit auf diesem Parcours da mitfahren. Man kann vorne mit 4 Personen sitzen, ne? Wenn da
Ja, aber
Sitze
nur
sind, ist
dann,
ja
wenn du eine
klar.
Zulassung für 4 Personen hast. Ich habe eine Zulassung für 3 Personen.
Fand ich aber total spannend und habe da auch so ein ganz, das war wahrscheinlich war es auch nur ein 4x4, vielleicht war es ein 6x6, das weiß ich nicht mehr genau. Habe so eine gewisse Ahnung, was das bedeutet, in diesem Fahrzeug ganz vorne zu sitzen. Ne? Also wenn es bergauf geht, sieht man ja wirklich gar nichts mehr, nicht mehr die Haube, weil das ist ja einfach vorne senkrecht. Also es ist schon ein sehr interessantes Gefährt. Wie bist du dazu gekommen? Warum kauft man sich so ein Auto?
Ja, die Frage war damals, was willst du machen mit dem Fahrzeug? Was musst du mitnehmen? Wie viel Platz brauchst du? Und ich hatte mir zuerst eine 4x4 gekauft, den du auf Abenteuer Allrad gefahren bist, weil die haben 4x4-Fahrzeuge dort auf dem Trail. Und habe festgestellt, dass mir der zu klein ist. Das hört sich jetzt bescheuert an, aber ich brauche ein bisschen Platz. Ich kriege sonst Platzangst. Und ich kann nicht,
Ja.
ich hatte mir einen belgischen Shelter gekauft dafür. Der ist 4,40 Meter lang und 2,10 Meter breit und 1,90 oder 2 Meter hoch. Und das war mir zu eng. Ich hätte da keine Luft drin gekriegt. Und habe gesagt, das geht für mich nicht. So, und das nächste Argument, es gibt eigentlich noch zwei sehr wichtige Argumente. Das zweite Argument für mich war, ich bin nicht in der Lage, ein Motorrad zu fahren. Das habe ich in meinem ganzen Leben nicht gemacht. Und ich wollte mit 60 Jahren nicht damit anfangen. Was ich aber die letzten Jahre gemacht hatte, war Quadfahren. Ich habe also einen Yamaha Grizzly gefahren, einen 700er, und bin damit sehr viel Offroad gefahren, wirklich in jede Matsche rein und in jeden Teich rein. Egal, ob man mich rausziehen musste oder nicht, wir sind da also extrem gefahren. Und das konnte ich und das kann ich. Und das war für mich dann das Argument, einen Quad mitzunehmen und dafür brauchst du Platz. Ein sehr wichtiges Argument ist sicherlich noch, ich habe zwei Achsen vorne und zwei Achsen hinten und bin halt nicht ganz so kräftig wie ein 1,90er Mächer Mann. Und wenn dir dann ein Reifen platzt, vorne oder hinten, dann hast du beim 8x8 zumindest noch halbwegs eine Chance, das Fahrzeug sicher an die Seite zu bringen. Und mir sind zweimal Reifen geplatzt. Und ich hatte zweimal die Chance, wirklich das Fahrzeug noch so hinzustellen, dass ich sicher einen Reifen wechseln konnte. Beziehungsweise wir. Also ich habe dann immer jemanden gebraucht, der geholfen hat, weil alleine kann ich das nicht.
Ja.
Ich falle dann nicht auf die Felge, sondern ich habe einfach noch drei Achsen, die mir helfen. Und das ist halt einfach ein Sicherheitsargument auch noch. Und natürlich mit allen Kompromissen, die man dabei eingeht. Ich meine, jeder sagt für sich, sein Fahrzeug ist das Passende. Das behaupte ich auch immer. Und ich weiß, dass jeder Kompromisse eingegangen ist, ich auch. Ich bin jetzt mit dem Fahrzeug oben in Pakistan gewesen, im Himalaya-Gebirge. Und ich habe manches Mal wirklich geschwitzt, weil diese Straßen sind teilweise einspurig. Am Berg runter geht es dann 500 Meter in die Tiefe, ohne Leitplanke. Und da kommt sicherlich auch manch ein Mann ins Schwitzen. Da kannst du natürlich mit dem Van viel einfacher fahren, gar keine Frage.
Ja.
Ich musste das dann mit meinem 8x8 machen, weil ich hatte keinen Van zur Verfügung zu dem Zeitpunkt. Also, so, wie gesagt, mit
Aber
allen
da wird es ja schon
Kompromissen,
eng,
ich komme nicht in
wenn
jede
Motor.
Stadt rein.
Entschuldigung, aber da wird es
Ja.
ja echt schon eng, wenn ein Motorrad von vorne kommt, oder? In so einer Passage.
Ja, die müssen dann warten. Also, das ist die Hauptstraße nach China hin. Und wenn da die Felsen runterkommen und die Steine runterkommen, dann ist die Straße gerade demoliert. Das ist dann so. Die machen zwar und tun, kümmern sich, dass die Straßen wieder repariert werden oder dass man dort wieder fahren kann, befreien die Straßen von den Steinen, aber du hast dann teilweise das Gefühl, du fährst gerade ein bisschen Offroad. Und alle wissen natürlich, wie gefährlich die Straße ist und fahren entsprechend, zumindest wenn es Motorräder sind LKWs vorsichtig, die PKWs fahren dann ein bisschen anders. Die sind anders drauf. Die meinen, sie haben immer Vorfahrt. Aber wie gesagt, also da kommst du echt
Okay.
mit so einem Fahrzeug ins Schwitzen. Aber Gott sei Dank habe ich es ohne großen Schaden bewältigt. Also ich habe mir einmal einen Tank ein bisschen aufgerissen, der ist dann direkt geschweißt worden, alles wieder gut. Ich bin am Stein zu nahe dran gekommen, das ist dann mal so.
Und damit es eben dir passt, also wirklich von der Größe und von allen Möglichkeiten,
Ja.
hast du dieses Auto ausgewählt. Aber was hattest du vor? Was war dann dein Ziel, dein Traum, whatever?
Ja, meine Idee war zu reisen, dauerhaft unterwegs zu sein. Und das mache ich ja mittlerweile seit 4 Jahren. Ich bin ja dauerhaft unterwegs, mit natürlich kurzen Unterbrechungen in Deutschland. Aber das Fahrzeug hat seit dem 10. Juni 2020 Deutschland nicht mehr gesehen. Also ich werde im Dezember wieder reinkommen nach Deutschland mit dem Fahrzeug, um ein paar Reparaturen zu machen, um vielleicht hier und da mal sauber zu machen, noch in Ecken, wo du nicht reinkommst.
Ja.
Dann das Fahrzeug vorzubereiten, weil ich nach Afrika fahren will mit zwei anderen Fahrzeugen.
Okay,
Aber ansonsten, wie gesagt, ne, 4 Jahre bin ich nicht mit dem Fahrzeug in Deutschland gewesen. Und meine Idee war einfach, durch die Länder fahren, wo ich Lust drauf habe. Und das war jetzt vornehmlich die arabische Halbinsel, wo ich immer hin wollte. Ich mag halt diese arabischen Länder unglaublich gerne. Ja, und jetzt ist Pakistan halt dran und Indien. Indien so weit wie möglich. Also ich werde nur Nordindien machen, weil Indien ist offensichtlich ein Land, wo man mit meinem Fahrzeug nicht unbedingt hin soll, weil es einfach zu groß ist. Aber also soweit es geht, werde ich machen.
Okay, also du hast damals noch als selbstständige Steuerberaterin entschieden, wenn ich, sage ich mal, in den Ruhestand gehe, dann will ich auf Reisen sein. Bis, ja, wie lange hattest du da wirklich schon eine konkrete Range gemacht, wie lange du das dann auch durchführen möchtest?
So lange wie bis dass ich keine Lust mehr habe oder gesundheitlich nicht mehr kann. Das ist mein Open End.
Aha.
Und die Idee, Deutschland zu verlassen, im Wege Reisen, die war eigentlich schon als Jugendliche bei mir entstanden. Nur hatte ich da noch nicht die Idee, wie ich es machen soll. Also für mich war aus gesundheitlichen Gründen immer klar, dass ich Deutschland, wenn ich mal in Rente bin, wenn ich nicht mehr arbeiten muss, verlassen werde. Das hängt einfach mit Migräne zusammen, die dazu führt, dass du bei jedem Wetterumschwung daneben liegst. Und ich habe da teilweise 3, 4 Tage in der Woche mit Migräne zu kämpfen gehabt. Und immer wenn ich im Süden war, ohne die Wetterumschwünge, ging es mir wesentlich besser. Das hat dazu geführt, dass ich immer schon gesagt habe, irgendwann bin ich raus. Und wie ich dann raus bin, das war eigentlich 2010, als ich einen Urlaub in Australien verbracht habe, als ich die Australier gesehen habe, die von Norden nach Süden und von Osten nach Westen mit ihren Wohnmobilen gefahren sind und mit ihren Pickups mit Anhängern. Und habe gedacht, warum machst du da so eine Idee nicht? Ne? Das ist doch eigentlich cool, was die machen. Die können dort stehen bleiben, wo es schön ist, und fahren weiter, wenn es schäbig ist. Wenn ich mit meinem Kat unterwegs bin, sage ich immer, wenn das Gras zu hoch ist, fahre ich wieder, damit ich nicht mähen muss. Ja, genau das war eigentlich so dann der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, so und genau das will ich machen. Und dann hatte ich natürlich noch einige Jahre Zeit zu planen und zu überlegen, zu üben. Ich habe also erstmal den LKW-Führerschein machen müssen. Den hat man ja als Steuerberaterin nicht unbedingt.
Nicht unbedingt,
Und
genau.
ja, und dann musste ich halt oder habe halt LKW fahren gelernt, geübt, gemacht, getan und sehr viel Quad gefahren natürlich. Und einfach, um in die Lage versetzt zu werden, dieses große Fahrzeug auch um die Kurven zu bringen. Und naja, ich hatte halt ein paar Menschen, die mir da sehr geholfen haben, auch vornehmlich mein ehemaliger Lebensgefährte. Und das war eigentlich eine gute Geschichte, sodass ich also heute sagen kann, ich bin zumindest nicht die schlechteste LKW-Fahrerin, so.
Ja,
Naja, ne?
wie,
Man soll sich ja nicht in den Himmel
genau,
loben.
aber du hast den Führerschein schon gemacht, weil du wusstest, du brauchst ein großes Wohnmobil oder hattest du da schon den ersten Cut, den 4x4?
Also ich habe 2011 entschieden, dass es ein Cut wird. Dann habe ich 2011 auch schon den 4x4 gekauft.
Aha,
Und
okay.
ich habe mir einen amerikanischen Reo gekauft. Das war das Militärfahrzeug von der US Army von 1962, womit die damals im Vietnamkrieg waren.
Ja.
Das ist ein Reo, ein M109.
Das ist einer mit dieser langen Haube, oder?
Ja, genau.
Naja, der Klassiker.
Dem bin ich auch viel lieber gefahren als den Cut, weil da musst du arbeiten, weißt du, da hast du keine Servolenkung, da hast du auch ein ganz komisches Getriebe und eine ganz komische Übersetzung. War einfach, ja, habe ich total gerne gemacht. Ne? Und da habe ich dann auch natürlich Schrauben gelernt, weil das Fahrzeug musste natürlich hier und da mal repariert werden. Wir haben damals noch ein zweites Fahrzeug gekauft, das wir restauriert haben, komplett. Und das führt heute halt dazu, dass ich hergehe und sage, Schraubenzieher und Ratschenschlüssel und sowas, gib her, ich mach mal eben. Ne? Sodass ich schon einige Dinge auch nicht nur alleine machen kann, selber machen kann, sondern eben auch bei größeren Sachen einfach daneben stehe und sage, nee, nee, Leute, das geht ein bisschen anders und dann müssen wir mal hier gucken und da gucken. Was in den arabischen Ländern nicht immer einfach ist, weil da muss man sich als Frau dann schon mal gegen die Männer durchsetzen, weil du weißt ja, in den arabischen Ländern haben die Männer immer erstmal recht
Ja.
und lassen sich sehr ungern von den Frauen was sagen, aber irgendwann klappt das dann immer, wenn sie merken, dass sie nicht ganz so blöd ist, die da vor ihnen steht. Und also ich muss mir meinen Respekt erarbeiten, aber dann funktioniert es auch.
Also
Und
da hast du
dann
wirklich
akzeptieren sie mich auch.
ja, da hast du dir eine schöne Alternative zum Bürojob. Ja? Also ist ja wirklich, also noch alternativer geht es ja fast gar nicht oder gegensätzlicher, finde ich jetzt so. Sich da sowas zu
Ja.
machen, das auch aufzubauen und sich daran zu tasten, ne? Finde ich auch spannend. Hat ja jeder, auch gerade unsere Landy-Spezialisten hier, die zuhören, erlebt. Jedes Fahrzeug hat ja zig Ausbau- und Umbauphasen erlebt. Meins ja auch, ich glaube schon in der dritten oder der vierten bin ich schon. Und ne, man fängt halt leicht an, locker, klein, in dem Fall schon ein bisschen größer bei dir, aber trotzdem. Und dann entwickelt man sich da rein. Finde ich gut. Und Leute, ihr seht, 10 Jahre, bis man dann endlich in Anführungsstrichen mit ja, Optimum gibt es ja so nicht, gefunden hat. Finde ich total spannend, das auch nochmal zu kurz auch zu erwähnen und wie du das so erlebt hast. Weil dann weiß man, jetzt hat man was gefunden, wo man mit eine wirklich lange Reise machen kann. Kommen wir mal zu dieser Größe. Also du hast hinten einen Koffer, sagt man ja drauf. Einfach mal auch da ein paar Details. Wie groß, warum, was ist da speziell, was ist dein liebstes Gadget?
Ja, also mein Koffer hinten drauf ist 8 Meter. Das hört sich jetzt nicht so viel an, aber der Kart vorne hat ja ein ziemlich langes Fahrerhaus. Das heißt, der Motor sitzt hinter dem Fahrersitz und entsprechend hast du halt erstmal vorne eine ganze Menge schon an Metern weg, wenn du über 11 Meter sprichst. Mein Koffer ist 8 Meter lang. Davon gehen 2,20 Meter vorne für die Garage drauf.
Für das Quad.
Da ist mein Quad drin, da ist ein Ersatzrad drin, da sind Kisten mit Werkzeug und Ersatzteile drin, da ist Öl drin, weil wenn ich einen Ölwechsel mache, brauche ich 33 Liter Öl. Und manchmal muss man ein bisschen was nachkippen. Ja, no, solche Sachen sind halt drin und ein Kran ist da drin, um meinen Quad hoch und raus und wieder reinzuheben aus dem Fahrzeug. Und hinten habe ich dann direkt im Anschluss an die Garage ein 80 cm breites Badezimmer. Das geht einmal wirklich quer da vorher. Mit einer vernünftigen Dusche, mit einer Trenntoilette und einem Waschbecken. Ja, und der Rest ist eigentlich Wohnraum. Das sind dann nochmal 5 m Wohnraum. Und am Ende ist das Bett mit einem 750 Liter Wassertank darunter. Und naja, Küche und Sitzecke und was man so braucht, ne? Kühlschrank, Gefriertruhe und sowas.
Und vielleicht auch da ein kleiner Hinweis nochmal von an die Zuschauer, Zuhörer, Entschuldigung. Das Ganze kann man sich wunderbar anschauen, wird wirklich sehr detailliert beschrieben in dem vorhin schon erwähnten Video von 4x4 Passion. Die Petra geht da durch ihren, ich sag's einfach mal ein bisschen platt, durch ihren Tanzsaal. Also das ist ja wirklich ein riesen Aufbau letztendlich. Und erklärt alles, also zeigt wirklich die Details, die Küche, die Stauräume und so weiter und so fort. Also schaut euch das an, dann werdet ihr eben der 2,2 Millionste Zuschauer, der sich dieses Video dann auch angeschaut hat. Sehr spannend und sehr detailliert gemacht. Und wie man damit im Gelände fährt, wird dann auf einem weiteren Video auch erzählt. Was hast du denn? Auf jeden Fall sagst du dir, das war das Allerbeste, was ich mir habe einbauen lassen oder selber eingebaut habe. Und vielleicht, wo hast du gesagt, oh, das ist eigentlich Müll gewesen.
Das Allerbeste. Du fragst mich Sachen. Das Allerbeste ist mein Bett, das nehme ich schön gemütlich.
Ja.
Weißt du, ein 1,40er Bett hat schon was.
Ja, klar. Wem sagst du das? Also
Und ja, und na natürlich meine Dusche und der Wasservorrat, was mir unglaublich hilft. Ich muss halt höchstens alle 5, 6 Wochen wirklich das Wasser nachfüllen. Was unglaublich von Vorteil ist, ist meine kleine Waschmaschine. Ich habe also eine 3 Kilo-Waschmaschine, eine richtige Waschmaschine mit Schleudergang und allem. Und gerade in der arabischen Welt, wo du halt nicht unbedingt so eine Laundry findest mit großen Waschmaschinen, wo du halt nur die chemischen Reinigungen findest, wenn du dein Schlüppi dahin bringst, weißt du, ist das einfach doof. Ne? Und ich schmeiß das bei mir in die Waschmaschine und alles ist gut. Das ist sicherlich für mich eine ganz, ganz vorteilhafte Geschichte. Was ich nicht machen wollen würde nochmal. Ja, da fällt mir ganz ehrlich nicht wirklich was ein. Es gibt ein paar Details, wo ich sage, okay, das hätte man vielleicht etwas anders machen können. Vielleicht die Fenster einen Tacken größer. Aber nee, meine Klimaanlage ist über. Aber das stellt sich hinterher erst fest. Ne? Also ich kann ganz gut auch bei 45 Grad im Schatten. Ich kann dann auch ganz gut nachts schlafen, auch wenn es 35 Grad sind, habe ich alles schon gehabt. Ich habe in Bagdad 50 Grad gehabt und 35 bis 38 Grad im Schatten nachts. Das heißt im Schatten, das ist Quatsch, ne? Das ist ja sowieso Nacht und dunkel.
Ja, wissen, was du
Ja,
meinst.
und dann stelle ich mir halt zwei Ventilatoren an meinen Kopf und an meinen Fuß und dann funktioniert das alles. Dann kann ich auch pennen. Ich kann das. Ich weiß, dass viele Leute das nicht können. Ich persönlich habe da nicht das Problem mit. Deswegen ist meine Klimaanlage über und das Problem bei der Klimaanlage ist, du kannst niemals so viel Strom produzieren, dass die wirklich funktioniert. Und bei 50 Grad im Schatten machen wir uns nichts vor, ist die Klimaanlage mehr als überfordert. Und du kannst nicht 24 Stunden Generator laufen lassen, da wirst du nämlich irgendwann verrückt im Kopf, weil der macht ja auch Krach. Auch wenn es vielleicht ein leiser Generator ist, trotzdem hörst du die Geräusche. Und die Klimaanlage sowieso. Und das ist was ich eigentlich rausschmeißen kann, weil es einfach wirklich über ist. Ne?
Das ist aber dann die Klimaanlage für hinten. Vorne hat er sowieso keine, oder? Beim Fahrerhaus ist
Ja, ich
aber.
habe vorne tatsächlich auch eine Klimaanlage. Meine beste Klimaanlage ist eigentlich rechts und links die Fenster auf. Und wenn ich dann in der Stadt stehe, dann mache ich schon mal meine andere Klimaanlage an. Aber auch die ist bei 45 Grad im Schatten überfordert. Die bringt dir dann noch mal ein bisschen Wind, den du vielleicht auch gebrauchen kannst, weil du gerade stehst. Aber weißt du, die schafft es nicht, 10 Grad runter zu temperieren. Das geht einfach nicht. Nicht bei diesen Temperaturen, weil wenn du 45 Grad hast, hast du 45 Grad im Schatten und nicht gerade in der Sonne. In der Sonne sind es dann mehr und da brauchen wir gar nicht mehr drüber nachdenken über eine Klimaanlage. Natürlich ist das immer schön und alle erzählen, boah, wir haben eine Klimaanlage. Ja, und was bringt sie dir? Ne? Ich meine, im Van macht das sicherlich passen. Aber nicht in so einem Fahrzeug, da brauchst du nicht drüber nachdenken. Gut,
Ja,
aber die würde ich nicht missen wollen, außer hinten die ist über.
Ja. Wir hatten im Vorgespräch schon mal kurz auch das Thema Umwelt angesprochen und ich denke mal, der eine oder andere, wir sind alle umweltbewusst, also auch unsere
Landy-Community weiß, wie man mit Natur und so weiter umgeht. Nichtsdestotrotz, so eine Frage stellt sich einfach. Das Auto wird bestimmt ein bisschen mehr verbrauchen als andere, aber da hast du eine interessante Haltung dazu. Finde ich auch sehr spannend, da nochmal kurz drauf einzugehen, bitte.
Ja, okay. Also mein Fahrzeug verbraucht tatsächlich 40 Liter und mehr. Und in den Bahiba-Sands, die ich 3,5 Tage mit mehreren anderen Fahrzeugen bereist habe und durchgefahren bin, hat es 75 Liter gebraucht. Und jetzt müsste ich natürlich ein mega schlechtes Gewissen haben, weil ich verpeste ja die Umwelt unglaublich. Ich beruhige mein Gewissen immer damit. Nein, ich beruhige es nicht, sondern ich bin davon überzeugt, dass das tatsächlich so ist. Ich verbrauche 750 Liter Wasser in ungefähr 5 bis 6 Wochen. Ich weiß, dass der übliche deutsche Haushalt ungefähr 137 Liter am Tag verbraucht. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, meine 4 kW Dieselheizung verbraucht ungefähr 2 Liter am Tag, wenn ich heizen muss. Ich glaube, mit 2 Liter am Tag kommst du bei einer 60 Quadratmeter Wohnung nicht wirklich hin. Da brauchst du sicherlich wesentlich mehr. Gut, ich fliege natürlich gelegentlich nach Deutschland. Das muss ich mir jetzt auf die falsche Seite schreiben. Andererseits habe ich eine Trockentrenntoilette. Das heißt, ich gehe zur Toilette und verbrauche kein Wasser anschließend, weil ich nämlich nichts wegspüle, weil der Urin geht halt in die Flasche rein und die Feststoffe fallen hinten in den großen Container, der gelegentlich als Biomüll dann entsorgt wird, den ich also wirklich entsorgen kann, weil nichts drin ist. Da ist noch nicht mal Papier drin. Und diese Toiletten, die man hier üblicherweise hat in Deutschland, die verbrauchen halt, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Liter pro Spülgang. Wenn man sich das mal ausrechnet, dann kommt man ganz schnell natürlich auch auf die durchschnittlichen 137 Liter Wasser. Und was das nächste Problem hier ist bei der üblichen Toilette in der Wohnung, ist ganz einfach, das Wasser muss anschließend entsorgt werden in die Kläranlage. Und ich brauche keine Kläranlage.
Genau. Und du hast auch gar keine Wohnung mehr und nichts. Also es ist wirklich dein Heim, ne? Dein Fahrzeug.
Ja, das ist mein Heim. Ich habe hier zwar noch eine Wohnung, wo ich also auch wohnen kann, aber mehr auch nicht ist. Ne? Ich bin ja relativ selten in Deutschland. Und dann, ja, dann wird bei uns in Deutschland natürlich, und das muss ich einfach auch mal sagen, der Umweltschutz bis in den Himmel hoch gelobt. Und es gibt unglaublich viele Gesetze, was wir alles nicht mehr dürfen, weil es ja alles die Umwelt verschmutzt und die Umwelt nicht mehr schont. Und wenn ich dann in diese Länder da unten fahre, da wird dann, werden dann die Felder abgebrannt, ohne Ende. Ich bin also durch ohne Ende Rauchschwaden gefahren. Da kommen dann die alten LKWs zum Tragen, die hier nicht mehr fahren dürfen. Und wenn ich das dann sehe, was für Briketts da rausfliegen sag mal, aus dem Auspuff, dann mache ich mir keine schlechten Sorgen mehr oder keine falschen Gedanken mehr, was bei mir aus den High-Pipes rauskommt. Weil das, was bei denen rauskommt, das ist dreimal schlimmer als meins. Und solange wir nicht anfangen, in anderen Ländern über Umweltschutz zu reden und Umweltverschmutzung zu reden, ja, das ist natürlich alles schwierig, ich weiß, da kommt dann der große Lehrer aus Deutschland mit dem großen Zeigefinger, aber solange muss ich mir echt keine Sorgen machen und keine Gedanken machen.
Und
Weißt du,
mal ganz kurz, deine
in
monatliche
Pakistan wird
Fahrleistung,
dann.
Entschuldigung, deine monatliche Fahrleistung ist ja auch entsprechend gering. Du bist ja nicht den ganzen Tag am Fahren. Das muss man ja auch ganz klar sehen,
Ja,
oder?
ich hatte mal so 1000 Kilometer im Monat anvisiert, aber in den arabischen Ländern ist das definitiv mehr gewesen. Also ich bin jetzt insgesamt in 4 Jahren 60.000 Kilometer gefahren. Das liegt einfach daran, dass wenn du in Saudi-Arabien unterwegs bist oder im Oman, du da einfach mehr Kilometer abreißen musst, um zur nächsten Stadt zu kommen, zur nächsten Sehenswürdigkeit oder wo auch immer. Weil diese Halbinsel ist, auch wenn es gar nicht den Anschein hat, unglaublich groß. Also in Saudi-Arabien kannst du ganz locker 15.000, 20.000 Kilometer verfahren, ohne dass du eine Strecke wirklich dreimal gefahren bist. Und der Oman ist alleine schon von Maskat bis nach Salalah 1.200 Kilometer lang. Und natürlich will man dahin, natürlich will man nach Salalah. Ja? So. Und da fährst du einfach mehr. Aber unterm Strich sind 60.000 Kilometer in 4 Jahren jetzt immer noch nicht
Nein, ist gar
der
nichts.
Renner. Ich
Ne?
weiß, dass andere im halben Jahr 60.000 Kilometer fahren, wenn sie reisen.
Ja, oder auf jeden Fall auch im ganz normalen Berufsverkehr verbraucht man ja viel mehr. Ne? Also ja doch, ich meine, klar, zur Arbeit fährt so. Und wir haben jetzt ziemlich genau 8 Monate sind wir jetzt ja mit unserem Bulli unterwegs gewesen. Wir haben 25.000 Kilometer in diesen 8 Monaten gefahren. Ne? Klar verbraucht er weniger und so, aber Leute, das ist einfach so, das sind dann 15.000 im Jahr, das sind dann fast ein bisschen mehr als deine angepeilten 1.000 im Monat, ne, ist ja klar. Und dementsprechend, ich glaube, also so gigantisch schlecht kann der gar nicht sein, oder der kann gar nicht schlecht sein, dein Footprint. Also ich denke mal, da können wir alle beruhigt sein. Ich finde es klasse, dass du das so machst und auch mit diesem Bewusstsein auch daran gehst. Ich sage es nochmal, ich weise auch nochmal auf diese Toilette darauf hin. Das ist eine tolle Sache. Und jetzt zu der Tour als solches. Du bist im Juni 20 gestartet.
Ja.
Was war dein erstes Ziel?
Kurz nach dem Corona-Ausbruch.
Ja, ja, genau.
Also geplant war, ich hatte mein Visum für Russland in der Tasche für 3 Monate. Ich wollte eigentlich von Russland nach Georgien und dann durch die Türkei weiter runter. Alles über den Haufen geworfen worden. Alles hat nicht mehr funktioniert durch Corona. Durch Corona bin ich auch erst später losgefahren, weil ich ernsthaft überlegt habe, kann ich jetzt oder kann ich nicht? Wo kann ich hin? Was kann ich machen? Und da die europäischen Grenzen offen waren zu dem Zeitpunkt, bin ich also langsam über Polen, Tschechei, Slowakei, Rumänien, Bulgarien runter nach Griechenland gefahren und habe dann auf den Peloponnes, weil danach natürlich alles dicht war, die Türkei war dicht, habe auf dem Peloponnes erstmal ein halbes Jahr verbracht bis Ende Mai. Bin dann in die Türkei gefahren, dann war die Türkei wieder offen, bin nach Georgien gefahren, bin zurück in die Türkei gefahren und dann ging der Iran auf zum 1. November. Aber ich hatte kein Carnet de Passage, das brauchte ich in jedem Fall für den Iran. Das ist ein Buch, was man braucht vom ADAC als Sicherheit für die Länder da unten. Und dann bin ich erstmal wieder nach Griechenland gefahren für ein halbes Jahr. Die Türkei wollte mich auch nicht mehr. Ich hatte einen sogenannten Overstay mit meinem Fahrzeug. Ich war zu lange mit dem Cut in der Türkei, weil ich zwischendurch in Deutschland war. Das Fahrzeug hatte stehen lassen. Habe falsch gerechnet und dann hat die Türkei gesagt, du darfst jetzt noch mal 1 Monat, dann darfst du da durch und wohin du dann fährst, ist uns egal, aber nicht mehr in die Türkei. Und bin dann also in Griechenland noch mal gelandet für ein halbes Jahr und bin dann von Griechenland aus durch die Türkei, weil dann hatte ich mich um Carnet und alles gekümmert, bin dann runter durch den Iran auf die arabische Halbinsel gefahren, hatte dann an der Grenze Irak nochmal furchtbar Schwierigkeiten, die wollten mich nicht reinlassen, weil Fahrzeug, Militärfahrzeug, das geht nicht und der Irak hat halt schwarze Militärfahrzeuge, nicht so große, etwas kleiner, aber sie sind immerhin schwarz dieser Chef von der Security dort hat gesagt, du kommst hier nicht rein, hat mal kurz oben in meine Garage reingeguckt, hat gesagt, alles Militär, du kommst hier nicht rein. Ja, ich habe ein paar Tagesboxen da drin, ne? Die sind auch schwarz angemalt. Fand ja alles nicht gut und hatte ich dann wirklich bis nachts um 12 dort an der Grenze gestanden und habe gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, dann bleibe ich eben hier stehen, ich habe genug Essen, ich habe genug Trinken. Ich fahre hier nicht weg und ich fahre auch nicht wieder in den Iran rein. Das war dann zu dem Zeitpunkt, als diese Kopftuchgeschichten waren, 2022 im September. Deswegen konnte ich gar nicht mehr in den Iran zurück. Abgesehen davon hatte ich kein Visum. Naja, und dann kam irgendwann ein Mitarbeiter von der Security und hat gemeint zu mir, mein Chef hat noch nie in seinem Leben seine Meinung geändert. Ich denke, oh Scheiße. Er sagte, außer bei dir. Ich sage, wie? Er sagte, du darfst durchfahren im Transit.
Okay. Hattest du damals schon diesen Touristaufkleber dann oder auch vorne und auch an der Seite oder macht man das schon automatisch vorher oder ist dir das dann erst aufgegangen?
Also Tourist hatte ich immer drauf.
Ah, okay.
Ich hatte immer Tourist drauf, vorne an der Seite und hinten. Aber der hat in meine Garage geguckt und hat die Tagesboxen gesehen und fand das dann militärisch und hat gesagt, das geht alles nicht. So. Und wie gesagt, am Ende hat er dann mich da durchgelassen im Transit und ich musste der Polizei bis zur Grenze folgen. Und ich musste dann auch mitten in der Nacht, das war dann irgendwann 2 Uhr, als ich an der Kuwait-Grenze stand, ich musste dann auch wirklich auschecken aus dem Irak und musste mir meine Stempel alle holen. Und dann sagt der Typ dann um 3:30 zu mir, also jetzt kannst du in Kuwait einfahren. Ich sage, bist du bescheuert oder was? Ich sage, ich bin seit 24 Stunden wach. Ich sage, ich habe jetzt etwas anderes vor, als in Kuwait reinzufahren. Ich sage, ich gehe jetzt in mein Bett und schlafe. Naja, gut, das habe ich dann 1,5 Stunden gemacht und dann war ich schon wieder wach vor lauter Aufregung. Das nervt einfach sowas. Ne? Ja, und dann bin ich, weiß ich nicht, um 6 oder was in Kuwait reingefahren. Ja. Und dann halt auf die arabische Halbinsel, Kuwait, Saudi-Arabien, Emirates, Oman. Auch im Wechsel so um Saudi-Arabien, dann Emirates, dann mal Oman, dann mal Emirates, dann Saudi-Arabien, dann Oman, dann hin und her gefahren. Aber ich war da ganz häufig mit anderen Menschen zusammen, mit total netten Reisenden. Das heißt, nicht immer waren sie nett, manche waren auch komisch. Mit dem einen oder anderen kam ich dann auch irgendwann nicht mehr zurecht. Aber ich habe halt immer wieder unglaublich nette Menschen kennengelernt. Menschen, die ich jetzt auch wieder getroffen habe zum Teil, mit denen ich auch Afrika jetzt plane. Und ja, also die arabische Halbinsel ist schon mega cool. Und wenn dann 4x4 und 6x6 oder 8x8 hast.
Ja. Was fasziniert dich denn an diesen Ländern Mittlerer Osten, sag ich jetzt mal so, wo du auch vorhin schon von geschwärmt hattest, dass du da immer mal hin wolltest und so? Außer das Wetter. Also das gibt es wahrscheinlich woanders auch warm.
Ja, das Wetter das Wetter macht natürlich unglaublich was, weil du bist da halt im Winter und bist im Sommer. Das ist einfach so. Du hast da 35 Grad, relativ selten Regen. Und kannst es da eigentlich sehr gut aushalten. So, das ist das eine. Das zweite ist, ich mag Wüsten unglaublich gerne. Ich fahre gerne durch Wüsten, ich bin gerne in Wüsten. Wüsten faszinieren mich immer wieder. Ich weiß, jetzt kommen ganz viele, boah, das ist doch langweilig. Nein, Wüste ist nicht langweilig. Und die schönste Wüste, die ich bis jetzt gesehen habe, ist die Wüste im Iran, die Wüste Lut. Die unglaublich viele verschiedene Facetten hat. Von Sand über Stein, über Schotterwüste und all das findet man halt dort unten in den arabischen, auf der arabischen Halbinsel auch. Die arabische Halbinsel hat die größte Sandwüste der Welt, die Rupachali. Und da bin ich gewesen, da bin ich durchgefahren und wenn man dieses Farbenspiel, alleine dieses Farbenspiel dort sieht und sieht, wie viel Salzseen dort sind, teilweise vertrocknet natürlich, klar, dann kann man auch, wenn man genauer hinguckt, sich faszinieren lassen davon. Und Dünen haben dann so ein besonderes Bild, auch dadurch halt, dass der Wind immer da durchgeht und der Sand sich entsprechend formiert. Und also mich begeistert es immer wieder. Und das nächste ist die wahnsinnige Gastfreundschaft dieser Menschen dort. Und zwar in allen Ländern dort. Das fängt wirklich in der Türkei an, wechselt dann so ein bisschen, Kurdistan kommt dann hast du, dann nach Kurdistan hast du die Perser und die Araber, die haben alle halt den muslimischen Glauben oder fast alle und im muslimischen Glauben heißt es halt, dass du deinen Gast bewirten sollst. So. Und das geht also weit, weit übers Bewirten hinaus. Mir ist unglaublich geholfen worden. Die Menschen kommen zu einem, hast du ein Problem, brauchst du irgendwas, wir holen dir das. Und komm bloß bitte nicht auf die Idee, denen Geld anzubieten. Dann beleidigst du sie. Sondern wenn du, ich meine, ich selber habe das jetzt nicht gehabt, aber ich habe gesehen, dass Leute Gasflaschen ausgetauscht haben, mussten nicht wussten wo. Dann kommt der Local an und sagt, komm her, gib mir die Gasflasche, bringt eine vollgefüllte Gasflasche, bringt auch noch die Pizza mit und sagt, das ist jetzt alles für euch. Wir sind eingeladen worden zum Abendessen, zum Mittagessen, wir sind eingeladen worden auf der Farm. Ja. Eine witzige Begebenheit, das hat uns völlig fasziniert, wir waren zu dritt an der Grenze Saudi-Arabien, wir wollten nach Kuwait rüber,
also aber erst am nächsten
Morgen, wir
oder?
Waren da relativ also spät.
Drei Fahrzeuge wart ihr da?
Zwei Wohnmobile, drei Personen.
Ah, okay.
Und wir wollten nach Kuwait rüber, und aber erst am nächsten Tag, und dann kamen 5 oder 6 junge Männer, die fragten uns, was macht ihr hier, wo wollt ihr hin, wo kommt ihr her? Und dann haben wir so ein bisschen erzählt, und dann sagt der eine, wir bereiten euer Abendessen heute vor. Hä? Abendessen? Ja, wir kochen das gleich. Ja, wie? Ja, unser Kumpel fährt gerade los und holt alle Sachen rüber und dann kochen wir hier euer Abendessen. Und der ist tatsächlich wiedergekommen mit einem Auto voller Kochtöpfe, voller Gasflaschen und Geschirr und Lebensmittel und hat uns da Reis mit Hühnchen und Gemüse gekocht mitten neben seinem Auto und hat uns das dann gegeben. Das war unser Abendessen. Das war einfach eine tolle Geschichte, weißt du?
Ja,
wir machen das eben fertig und dann kommen die und machen das eben.
Ja, ja.
Super, danke.
Genau.
Ja.
Ja,
das
macht
ist
schon
Gastfreundschaft
bestimmt,
dort, ne?
Klar, das macht bestimmt viel aus, ne?
Ja, unglaublich.
Und, ja, und dann natürlich, wenn du sagst, okay, die Liebe zur Wüste, weil auch dort erlebt man ja auch jetzt auch in europäischen Trockengebieten, sag mal so, ne, im Süden von ganz Europa gibt es ja auch mal so durchaus trockene Abschnitte. Wenn man aber da dann doch mal was findet, eine schöne Blume oder irgendwas Nettes, ne, oder dass dort auch Tiere leben und solche Dinge, mich fasziniert das auch. Also ich muss auch sagen, ob ich jetzt ein Wüstenfan bin, weiß ich nicht, aber dass es dann so totale Gegensätze dann da auch gibt, ne? Ist doch fantastisch.
Ja, du, Du schraubst ja deine Erwartungen in der Wüste erstmal auf Null.
Genau.
Weil Wüste ist
Ja,
nichts.
genau.
So. Und dann siehst du irgendwann Kamele und denkst, ja, die müssen ja auch was zu fressen haben. Und dann hat es mal geregnet und dann siehst du, dass die Wüste wächst. Und da sprießt überall Gras. Dann denkst du, okay, also Wüste kommt schon was. Und letztendlich erfreust du dich dann oft an den kleinen Dingen. Und das ist so spannend daran. Deine Erwartung geht auf Null und dann kommt irgend so ein Käfer oder ein Salamander oder sowas. Dann denkst du, oh, guck mal, der überlebt auch in der Wüste. Okay, Skorpione sind nicht so schön, wenn du denen begegnest. Aber wenn du richtig hinguckst, findest du. Und das ist schön. Oder Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in der Wüste ist natürlich nochmal was ganz Tolles. Die Dünenformationen, wenn du mal eine Düne hochsteigst, was übrigens teilweise unglaublich schwierig ist, weil der Sand immer wieder wegrutscht.
Klar.
Aber wenn du dann oben bist und über die Wüste guckst und dann ja, diese Dünenformationen siehst, ich finde das immer wieder toll. Ich finde das immer wieder faszinierend. Ich bin halt auch mit dem Quad durch die Wüsten gefahren. Ja, und was wir natürlich gemacht haben, das war für mich persönlich, also zwei Highlights dort auf der Halbinsel. Das erste Highlight war, wir waren auf der Rallye Dakar.
Wow.
Und zwar, ja, die Rallye Dakar findet jetzt in Saudi-Arabien statt. Ganz anders als das früher gewesen ist, die eigentliche Paris-Dakar. Die ist ja wirklich von Paris bis nach Dakar in Senegal gegangen. So hat heute Saudi-Arabien die Lizenz dafür. Und wir waren an dem sogenannten Biwak, der mitten in der Wüste ist. Und zwar so 350, 300, 350 Kilometer von der Grenze zu den Emirates entfernt und nochmal ungefähr 300 bis 350 Kilometer von der Grenze in den Oman entfernt, also wirklich mitten in der Wüste, im
Ja.
großen Nirgendwo. Da fährst du also 700 Kilometer, ohne dass da ein Dorf oder sonst was ist. Das heißt, da gibt es eine Tankstelle zwischendurch und einen Wasserzapfer und das war's. Und da war das große Biwak und da haben wir uns tatsächlich 4, 5 Tage aufgehalten, weil die da längere Zeit waren und haben dann mit den Leuten gequatscht und hatten tolle Begebenheiten mit denen und die sind zu uns gekommen. Wer seid ihr? Was macht ihr? Wo kommt ihr her? Wir waren dort mit, ich glaube, 5 oder 6 LKWs. Und das hat ihn natürlich fasziniert. Die haben natürlich mal ein Riesenschiff gesehen und kamen, oh, was ist das denn jetzt hier? Und naja, das war also wirklich eine tolle Geschichte. Wir sind an zwei Checkpoints gewesen. Wir haben die Motorräder gesehen, die Autos, die Trucks, die durch die Wüste gefahren sind und haben da ganz viele Videos gedreht und Bilder gemacht und so weiter. Und kam natürlich auch mit den Organisatoren dort ins Gespräch. Das erste war für mich, bin erstmal zu dem Helikopterpiloten hin und habe erstmal ein T-Shirt abgeschwatzt von der Dakar.
Okay.
Und hinterher haben sie uns wirklich allen T-Shirts und alles geschenkt, was wir so über hatten. Am Ende sagten sie so, das ist jetzt der letzte Punkt auf der Rallye. Wir haben doch so viel Würstchen über und sowas. Und haben wir dann von denen echt noch Lebensmittel geschenkt bekommen. Naja, und der ein oder andere, der halt Schweinefleisch mag, ne, der griff natürlich sofort danach, oh, Würstchen, Schwein, her damit. Kriegst du ja da unten nicht. Ne? Ja, und wir waren einfach eine tolle Truppe und das war halt so, was dann für mich so ein Highlight war. Und mit dieser Truppe bin ich, ein bisschen hat es gewechselt, aber sind wir dann im Oman, das war das zweite Highlight, mit 6 LKWs und einem T4, der aber Offroad-fähig war, das waren 4x4. 4x4 T4, sind wir 3,5 Tage durch die Bahiba Sands gefahren. Und das hat unglaublich Spaß gemacht, weil wir einfach eine Truppe waren. Jeder war für jeden da. Jeder hat jedem geholfen. Und wir waren uns immer einig, wir fahren heute dahin und dahin und bis dahin und jetzt machen wir Pause und jetzt warten wir bis morgen früh und machen uns einen schönen Nachmittag. Ein Kind, nee, zwei Kinder waren dabei, eins davon hatte Geburtstag, da haben wir noch schönen Geburtstag gefeiert. Und da gibt es also wirklich tolle Videos auch von dem Internet, nicht nur von mir, sondern auch von zwei, drei anderen. Und ja, das war das zweite Highlight auf dieser Halbinsel.
Also als wir in Griechenland waren, haben wir das auch so gemacht. Dann haben wir abends immer die ganzen Tische zusammengestellt zwischen den Autos, eine große Tafel gemacht und dann haben wir da gegrillt oder sonst was zusammen. Habt ihr das auch so gemacht?
Ja, das haben wir auf dieser Tour tatsächlich auch alle gemacht, um einfach den Zusammenhalt nochmal zu zeigen. Ne? Und natürlich konnte jeder machen, was er wollte, ganz klar. Aber man hat abends immer am Lagerfeuer zusammengesessen. In der Wüste machst du natürlich ein Feuer, klar. Ne? Und das waren so Sonnenuntergang und mal zwischendurch noch ein bisschen die Kamele streicheln, die dann auch teilweise wild dort waren. Und ja, zusammen mehr oder weniger Abend gegessen, zusammen den Sonnenuntergang betrachtet, ab hoch die Düne, wer wollte. Und ja, das, ja, natürlich, wir haben alle zusammengesessen, zusammengehalten und natürlich auch den Plan für den nächsten Tag gemacht. Wir hatten zum Beispiel, einmal mussten wir an einer Stelle halten, da war eine Düne, da war der Sand ganz, ganz weich. Und ein weicher Sand, da hast du mit deinen Fahrzeugen Schwierigkeiten. Und da war uns klar, das gibt Probleme. Und dann haben wir wirklich am Mittag Halt gemacht dort und sind dort stehen geblieben, haben das gemeinschaftlich besprochen und haben wir gemeinschaftlich besprochen, dass wir morgens ganz früh darüber fahren, weil dann ist die Feuchtigkeit noch da und dann ist der Sand etwas pappiger. Und am Ende haben wir es auch alle geschafft. Und das, weißt du, solche Sachen müssen dann besprochen werden. Und das hat man natürlich mittags und abends am Tisch gemacht, klar.
Ich komme aber ganz kurz zurück zu der Dakar-Rallye. Ist da eigentlich auch dann eine europäische Beteiligung vor Ort? Oder
Ja,
ist es
da waren
dann wieder so
sogar ein
ein
Deutscher
arabisches
bei.
Ding?
Da waren einige Europäer dabei. Wir haben mit Deutschen dort gesprochen, wir haben mit Spaniern dort gesprochen, mit dem Italiener. Also da waren, ich weiß nicht, wie viele Fahrzeuge das war unglaublich viel, riesengroß. Ich hätte nie gedacht, dass das so riesig ist, aber auch ich hätte auch nicht gedacht, dass das so teuer ist. Also uns hatte man gesagt, so eine Profi-Teilnahme kostet da mindestens 500.000 Euro.
Wow.
Und, aber es waren eben auch Europäer dabei im Team. Das heißt, so ein Fahrer nimmt dann Servicekräfte und alles mit. Ein LKW-Fahrer, die sind immer zu dritt auch im LKW. Da fährt also nicht einer alleine. Einer navigiert, einer fährt, einer ist der Mechaniker. Und also da waren unglaublich viele Menschen und wirklich aus aller Herren Länder, ne? Aus, ja, weltweit eben, ne?
Wow, super. Sehr schön. Wie ging es denn dann weiter? Wie ging es denn dann weiter? Nach Pakistan bist du dann ja weitergereist, oder?
Ja, ich hatte also von der Halbinsel her bin ich hoch über Saudi-Arabien, Kuwait in den Irak rein, wollte einmal hoch durch den Irak und da ist mir ein Missgeschick passiert. Ich bin erstmal in Babylon gewesen, wollte meine Wasserfilter wechseln und bin auf meine Schulter gefallen und musste dann leider erstmal dort zum Arzt, zur Klinik. Und die meinten, da ist eine Sehne gerissen, sie müssen sie jetzt nähen. Das durften die im Irak aber nicht machen. Ich musste dann nach Deutschland fahren, wo mir dann der Arzt gesagt hat, na ja, natürlich ist da eine Sehne gerissen, die hast du aber doch schon vor 5 Jahren gerissen gehabt. Die ist ganz weit oben, die kann sowieso keiner mehr flicken. Du hast jetzt eine Sehne angerissen, nicht gerissen. Gut, dann
Okay.
bin ich wieder zurück. Und bin dann wirklich in der Hitze im Sommer noch in Bagdad gewesen, 50 Grad im Schatten eine Woche lang, kommt gut, sage ich dir, schwitzt man gut.
Ja.
Aber Bagdad war für mich sehr, sehr spannend, aber auch sehr, sehr traurig. Babylon war toll, aber Bagdad war echt traurig und der Irak ist für mich so ein Land, wo ich sagen muss, boah, da musst du schon mal Mut haben, reinzufahren. Aufgrund der Umweltverschmutzung, die da ist, aufgrund der Tatsache, dass du permanent und überall kontrolliert wirst. Ich bin vor einer Stadt wirklich von 4 Checkpoints kontrolliert worden und an einem Checkpoint stand ich 2,5 Stunden. Die sind sogar auf die Idee gekommen, ich müsste jetzt mal mein Quad ausladen. Der einzige Checkpoint, der das überhaupt verlangt hat, an keiner Grenze hat man mir das gesagt, an keiner Grenze musste ich das Quad ausladen. Die wollten, dass ich es auslade. Gut, habe ich dann auch gemacht, weil man will ja weiter.
Ja, aber wie macht man das
Und
bei dir? Das ist ja ziemlich
naja,
weit
dann bin ich so.
oben. Du, das ist ja ziemlich weit oben, dein
Bitte?
Quad. Wie holt man das da raus?
Mein Quad kannst du mit dem Kran rausholen. Da ist oben ein Kran installiert unter der Decke. Und das, also wie so ein Hallenkran. Und damit hole ich das raus. Das ist relativ
Ah ja,
einfach.
verstehe.
Dauert ein paar Minuten und dann ist das unten. Ja, das ist kein Problem. Aber es ist einfach ärgerlich, weil bei 50 Grad oder 45 Grad im Schatten willst du das nicht, ne? Das war zu der Mittagszeit. Ich meine, die waren sehr freundlich, die haben uns ihr Mittagessen angeboten, was ich aber nicht angenommen habe, weil ich gedacht habe, wenn ich denen das jetzt wegesse, kriegen die bis heute Abend nichts zu essen. Ich bin ja nett und freundlich, ich lasse das dann. Aber weißt du, ey, Leute, was wollt ihr von mir, ne? Aber gut, da hat jeder was zu sagen und jeder will wissen und gut. Und am Ende durften wir ja dann noch weiterfahren. Und dann bin ich hoch bis in die Türkei, habe dann mein Fahrzeug in Antalya gelassen. Ja, und bin dann mal nach Australien geflogen, meine Tochter besuchen. War dann 3 Monate in Australien.
Ah,
Bin dann
schön.
zurück.
Ja.
Bin dann zurück in die Türkei, bin von der Türkei wieder durch den Irak in den Iran rein. Ja, und da ist mir dann meine große Katastrophe passiert. Also schlimmer geht es, glaube ich, nicht. Du stehst im Iran, 120 Kilometer von der Grenze entfernt, und dir knallt dein Motor aber richtig. Das heißt, da kommt ein riesengroßes Loch rein. So, das führt dann dazu, dass du mal im Iran stehst, in einem Land, wo es verboten ist, Motoren einzuführen. Und überlegst dann, was machst du jetzt? Weil es ging auch nicht einen Meter mehr weiter. Ein Loch unten in der Ölwanne und im Motorblock, da brauchst du nicht mehr drüber nachdenken, weiterzufahren. Geht nichts mehr. Ja, und dann habe ich also letztendlich 3 Monate oben im Iran in einem kleinen Dorf gestanden, bin unglaublich nett von den Menschen aufgenommen worden. Ich habe also fast nie Lebensmittel kaufen müssen, weil ich alles geschenkt bekommen habe, eingeladen worden bin zum Mittagessen, zum Abendessen, ich weiß nicht wohin noch, überall, zur Hochzeit, zur Verlobungsfeier und so. Und ja, ich bin da, ja, ich kriege heute noch WhatsApp von den Menschen dort: Wann kommst du wieder? Wir vermissen dich. Wir sind alle ganz traurig, dass du nicht mehr da bist. Ja gut, ich habe da oben also tatsächlich 3 Monate gestanden und durfte meinen Motor einführen lassen. Und der ist dann auch eingebaut worden. Der funktioniert jetzt auch. Mit dem fahre ich ja jetzt. Alles wieder in Ordnung. Ja, bin dann runter, langsam runter nach Pakistan. Mein Fahrzeug steht jetzt gerade in Pakistan, genau genommen in Lahore. Das ist relativ nah an der indischen Grenze. Ist dort sicher abgestellt und ja, wartet darauf, dass ich halt aus Indien wieder komme, weil ich ja erstmal nach Indien jetzt fliegen muss, hatte ich ja vorhin schon erwähnt.
Ja,
Ja.
genau. Schön. Ja, ja, und da bist du jetzt genau. Was sind dann, achso, hast du vorhin auch schon erzählt, wolltest dann übers Jahr hinweg irgendwann noch wieder nach Deutschland kommen und dann nach Afrika, also die nächste, die rote Linie, sagst du mal so, oder?
Ja, ich hab ja in die arabische Halbinsel meistens nicht alleine gemacht, sondern mit einem spanischen Ehepaar, teilweise mit einem Italiener, mit mehreren deutschen Ehepaaren. Und habe das spanische Ehepaar jetzt in Pakistan wieder getroffen, das war auch eine Verabredung. Kann das deutsche Ehepaar nochmal treffen, Carsten und Heike. Und der Italiener, der ist gerade, glaube ich, in Spanien unterwegs und will nach Griechenland, aber der hat auch ein großes Fahrzeug, also ein 6x6 LKW. Und der Spanier und ich, oder die beiden Spanier und ich, wir haben einfach so, sie sind jetzt quatschen gekommen, was ist denn dein nächstes Ziel? Ja, die beiden wollten dann über die Westseite Afrika machen. Und ich sage, wann denn? Ja, nächstes Jahr, September, Oktober fahren wir los. Da habe ich es ein bisschen überlegt, weil wenn ich da vorne einsam und allein in meiner Fahrerkabine sitze und fahre, dann habe ich ja kein Radio an, dann fange ich dann an zu überlegen. Dann dachte ich, wenn die nach Afrika fahren, die Westküste runter, dann kannst du da eigentlich mal fragen, ob du mitfährst. Und dann sind wir so, ne, abends beim Bier, hätte ich fast gesagt, nee, wir haben höchstens mal ein Whisky in Pakistan. Fragst du da mal, ja, ihr wollt nach Afrika, sollen also wir das nicht zusammen machen? Ja, und die beiden sofort, ja, hör mal, Petra, das ist die beste Idee überhaupt, natürlich machen wir das zusammen. Und dann, ja, und dann kommst du so ins Quatschen und ja, was ist mit Raimondo? Ja, den können wir auch fragen. Und Carsten und Heike auch und Bianca und Chris fragen wir auch mal. So, jetzt sind wir also im Moment 3 LKWs, die Afrika-Tour planen. Möglicherweise kommen halt noch 2 dazu. Ich würde mich freuen, wenn sie dazu kämen, weil das sind einfach unglaublich nette Menschen und ich weiß, dass mit denen die Tour wahnsinnig Spaß machen würde. Ich alleine würde die Route nicht fahren wollen. Ich kann sie nicht fahren als Frau alleine mit dem LKW, das geht nicht. Aber mit denen zusammen, denke ich, ist das eine gute Geschichte und für mich einfach eine Chance, das zu machen. Ja,
Ja,
und
klasse.
da werden wir jetzt dran arbeiten. Was heißt arbeiten? Ich mache immer keine Pläne. Ich fahre drauf los, weil ich weiß, dass jeder Plan sowieso in die Hose geht.
Ja, das meine
Mein
ich. Also
Plan war
als,
ja für letztes
ja.
Jahr Weihnachten. Ich treffe mich mit 2 anderen Fahrzeugen in Deswul. Wir machen eine schöne Weihnachtsfeier im Iran und fahren dann weiter nach Pakistan. Naja, daraus geworden ist meine Weihnachtsfeier. Ich hänge am Telefon mit einem kaputten Motor oben in Mahabad. Ja. Jeder Plan geht in die Hose. Also planen wir natürlich nicht, sondern überlegen, ob wir was zusammen machen und fahren dann los und dann wird sich einfach zeigen, was daraus wird.
Genau. Aber so als rote Linie ist ja schön. Also das war nochmal ein schöner Ausblick in die Zukunft. Das hast du jetzt ja so auch erlebt, dass du Leute kennenlernst, ja, also im richtigen Leben, sich dann aber auch, sagen wir, wahrscheinlich auch über die Social Media verlinkt und dann auch damit in Kontakt bleibt. Nicht nur WhatsApp, sondern eben auch wirklich die öffentlichen Social Media Themen. Wie stehst du denn dazu? Also du hast ziemlich viele Follower, also über 36.000 Follower, plus dein Blog und so weiter. Wie schafft man das? Ich meine, gut, das Fahrzeug wird wahrscheinlich den einen oder anderen anlocken, aber es braucht ja auch Zeit, ne? Ich glaube, du machst auch ziemlich viele Videos bei YouTube. Wie viel Zeit investierst du da? Was liegt dir an den Social Medien? Warum machst du das so stark? Oder wie stark machst du es so?
Also angefangen habe ich mit Facebook. Früher war für mich Facebook aber überhaupt Social Media No-Go. Und zwar deshalb, weil, ja, ich hatte das mal angefangen vor vielen, vielen Jahren und dann kamen meine Mandanten und wollten dann befreundet sein mit mir und so weiter. Habe ich gedacht, nee, das ist nicht das, was du willst. Und dann habe ich irgendwann wieder angefangen und nenne mich ja heute nicht Petra Schürmann, sondern Kat Weltreise. Kat mit K für Emma and Kat wie Kategorie. So. Und also Kat Weltreise ist mein Name überall. Ich will jetzt nicht Reklame dafür machen, sondern einfach nur erklären. Ich habe dann bei Facebook angefangen, hallo, ich will mein Fahrzeug ausbauen und so weiter und habe dann ein paar Bilder reingesetzt und ein bisschen was erklärt und habe dann angefangen, mich bei der einen oder anderen Gruppe mit einzuklinken, um Informationen zu bekommen. Und das macht den großen Unterschied zwischen Facebook und Instagram. Ich habe bei Facebook halt Gruppen, wo ich meistens keine Kommentare reinsetze, aber zumindest mal Informationen verfolge, die mich auch dann interessieren. Häufig ist es, wo ich sage, Leute, so eine Frage stellt man nicht im Facebook, da ruft man mal eben bei der Krankenkasse an. Aber gut, okay, ne, soll jeder machen, wie er
Okay.
will. Ich nutze Facebook so, wie ich das brauche
Ja.
und wie ich Lust drauf habe. Also ich habe jetzt irgendwie, weiß ich, 13.500 Follower bei Facebook oder so. Und da gibt es halt einige, und das motiviert mich, da gibt es einige, die dann Top-Fan sind und die schreiben mir dann gelegentlich, ey, du machst tolle Bilder, wir gucken deine Bilder sehr gerne an, die sind sehr schön, die inspirieren uns auch. Und was für mich die meiste Motivation eigentlich ist, ist, dass die Menschen sagen, wir können diese Reise nicht machen, die du gerade machst, aber du nimmst uns mit auf diese Reise und das finden wir schön.
Ach
Und dafür
schön,
danken
ja.
wir dir.
Toll.
Und ich finde, das ist Motivation für mich genug. Weißt du, und wenn ich letztendlich nur 5 Follower habe, die sagen, du nimmst uns mit, danke schön, dann reicht mir das als Motivation.
Was
So, das ist
investierst du an
Facebook.
Zeit so im Tag oder in Wochen oder wie auch
Ja,
immer?
warte, lass mich weiter.
Ja.
Ja, lass mich gerade noch mal weiter sagen. Instagram ist eine etwas andere Geschichte. Instagram war für mich immer, naja, schick's mal ein paar Fotos rein, weil viele haben gesagt, du, wir haben kein Facebook, wir haben nur Instagram. Ja, okay, dann mache ich halt Instagram noch. Und ja, mit kurzen Erläuterungen schicke ich dann da Bilder rein. Bin im Iran angekommen mit 8.000 Followern. Also eigentlich eine normale Zahl, die, okay, hat sich halt aufgebaut nach und nach.
Klar.
Und mittlerweile habe ich 36.000, das heißt, innerhalb von 3, 4 Monaten ist das nach oben geschossen. Ganz einfach deswegen, weil ich oben im Iran, also in Kurdistan, wo ich gestanden habe mit meinem Fahrzeug, mittlerweile unglaublich berühmt bin. Vielleicht erzähle ich die Story nochmal ganz kurz.
Ja,
Ich hatte
bitte.
ja meinen Motor gecrasht
Ja.
und mit dem gecrashten Motor konnte ich nicht weiter und man hat mein Fahrzeug so gerade nochmal 1 Kilometer in das nächste Dorf gezogen, in den Bergen. Das liegt zwischen Mahabad und Bukhan. Aber direkt halt, ja, mehr oder weniger direkt an der Straße. Man konnte mein Fahrzeug von der Straße aus sehen. So ein Dorf mit 16 Häusern, also mit 16 Familien, ein sehr kleines Dorf, 18 Kilometer von Mahabad entfernt. Alle begrüßten mich, alle fanden das toll, dass sie mich jetzt bewirten dürfen und du kannst jetzt hier wohnen und wir machen ein Zimmer frei und da vorne steht ein Haus, das steht leer und da kannst du wohnen. Ich habe denen dann immer wieder versucht zu erklären, dass es keinen Sinn macht, dass ich mein eigenes Fahrzeug habe, wo ich drin wohnen kann. Das haben sie dann auch verstanden und akzeptiert. Und 3, 4 Tage, nachdem ich da gestanden habe, kam ein Reporter, der hat eine Instagram-Seite mit 270.000 Followern. Das ist halt Nachrichten von Mahabad. Und der machte ein langes Interview mit mir und stellte das ins Netz. Ja, und dann ging für mich wirklich die Story los. Also ich habe Tausende, wirklich Tausende von Besuchern gehabt, die alle Fotos von mir haben wollten. Ich war dann noch in 3 TV-Kanälen dort, in News und als Dokumentation.
Ja.
Am Ende war es mir wirklich absolut zu viel. Ich hatte keine Ruhe mehr, weil alle Leute kamen und Fotos haben wollten. Egal wie das Wetter war und ob ich krank war oder nicht, spielte keine Rolle. Das war das, was vielleicht nicht so
Okay.
schön war, aber das Positive daran war dann, dass am Ende halt der Zoll angerufen hat bei den Reportern und gesagt hat, wir haben uns das jetzt angeguckt und die scheint ja wirklich den Motor kaputt zu haben. Die kann ihren neuen Motor in den Iran einführen. So.
Ach toll,
Also
super.
alles hat immer gute und schlechte Seiten, aber das führte natürlich dazu, dass die Anzahl der Follower bei Instagram ab nach oben geschossen ist. Und witzigerweise hat auch kaum einer meinen Kanal wieder verlassen. Im Gegenteil, ich kriege dann eher Mitteilungen, hallo, wann kommst du wieder in den Iran und vergiss Kurdistan nicht und wann bist du wieder bei uns, wir vermissen dich und so weiter und so fort. Es gibt auch böse Kommentare, wo ich sage, Junge, was hast du nicht verstanden? Böse Kommentare in Form von, du hast dich nicht bedankt bei den Kurden, die so gastfreundlich zu dich waren, die dich mit offenen Händen empfangen haben. Irgendwann habe ich dann gefragt, Junge, bitte, was hast du für mich getan, dass ich mich persönlich bei dir bedanken muss? Weil allen anderen, die was für mich getan haben, alle anderen haben meinen Dank bekommen und zwar persönlich, face to face. Das ist das Einzige, wo ich vernünftig diesen Menschen danken kann. Und ich bin nicht diejenige, die jetzt bei Instagram 36.000 Menschen dafür danken muss, dass ich in Kurdistan gut empfangen worden bin. So.
Nee.
Aber das hat auch mittlerweile aufgehört. So, aber die Follower sind geblieben. YouTube habe ich, glaube ich, weiß ich, 50, 55 Videos drin. Das mache ich, wenn ich Spaß habe daran. Facebook und Instagram mache ich immer, wenn ich schöne Bilder habe. Das ist meistens täglich, wenn ich nicht gerade in Deutschland sitze. Manchmal auch alle 2, 3 Tage, je nachdem. Wenn nichts passiert ist, mache ich natürlich nichts. Aber ich fotografiere halt auch sehr gerne und mache halt gerne Bilder, die ich allerdings nicht, wohl weiß Gott, wie bearbeite. Ich mag diese mega bearbeiteten Bilder nicht. Ich mag auch nicht hergehen und einen Tupfer rausnehmen oder ein Kabel wegradieren. Hey, das Kabel war da, warum soll ich das wegmachen? Ne? Ich möchte die Fotos eigentlich so natürlich wie möglich belassen. Und so stelle ich sie auch ein. Und ich glaube, sie mögen das auch meine Follower, weil wenn sie es nicht mögen würden, würden sie woanders hingehen.
Ja, natürlich. Nee, das machst du auch gut. Also kann ich auch nur bestätigen.
Ja, und meine Videos mache ich, ja, da bin ich sicherlich ganz schlechter Amateur. Das ist so ein bisschen GoPro-mäßig und manchmal mache ich das auch mit meinem Handy und schneide das dann zusammen und denke, naja, vielleicht hat der ein oder andere Spaß dran. Und das scheint ja so zu sein, also da kriege ich ja durchaus auch schon mal positive Kommentare. Das mache ich einfach, ja, weil ich da Bock drauf habe. Wie viel Zeit ich investiere, das kommt drauf an. Manchmal ist es eine halbe Stunde am Tag, manchmal gar nicht, manchmal sind es auch 2 Stunden am Tag. Mein Blog schreibe ich jeden Tag, es sei denn, ich vergesse das. Aber ich kann halt sehr, sehr schnell schreiben. Ich habe das mal auf der elektrischen Schreibmaschine ganz früher mal in jungen Jahren gelernt und habe zwischendurch irgendwann mal 400 Anschläge geschrieben. Also das ist für mich 2 Minuten, dann bin ich fertig mit meinem Blog. Manchmal dauert es auch 5, aber das geht sehr, sehr schnell. Und den Blog zusammenschreiben und die Bilder hinterher da reinsetzen, da sitze ich dann mal 2 Stunden dran. Wenn ich gutes Internet habe, geht es schneller. Wenn ich schlechtes habe, dauert es halt etwas. Und das war jetzt auch der letzte Blog, der hat 4 Wochen, der beinhaltet 4 Wochen. Einfach weil ich fast nie vernünftiges Internet hatte. Das gibt es einfach in Pakistan, da wo oben in den Bergen nicht. Und dann konnte ich auch meinen Blog nicht schreiben. Und dann investiere ich halt etwas mehr Zeit. Aber die Zeit nehme ich mir einfach, weil ich da Bock drauf habe. Und für mich ist es dann einfach, naja, ich schreibe den Blog sicher nicht, weil einige den lesen. Ich weiß, dass es viele sind, die den gerne lesen und ich auch entsprechend positive Kommentare bekomme. Aber eben auch, um selber mal irgendwann nachzulesen. Ne? Und zu gucken, was hast du eigentlich gemacht? Was ist
Ja
da eigentlich alles
klar, ja
passiert? Wie war
klar.
das eigentlich damals noch? Ne? So.
Richtig. Also oft ist es ja so, wenn man einigermaßen unterwegs ist, man weiß ja schon gar nicht mehr, was vor 14 Tagen war oder vor einer Woche. Das ist genial, wenn man sich alles schön notiert. Und geschweige denn, wenn man Jahre später mal wieder zurückgucken will. Und du bist ja jetzt schon 4 Jahre unterwegs. Ich denke mal, das ist eine schöne Sache, das nochmal parallel aufzuschreiben. Ich mache das mit Polar Steps. Ein paar schöne Fotos dazu, einfach nur für mich und ein paar private Leute, die ich da praktisch freigeschaltet habe. Ich finde das einfach auch toll und macht mir auch richtig Spaß. Ne?
Ja, in jedem Fall. Und wenn du positive Kommentare bekommst, dann motiviert das natürlich weiterhin. Ne?
Genau. So, und die und dass du dich dann bei mir auch zurückgemeldet hast, liebe Petra, das, als ich mal auf dich zugekommen bin, das als Anfrage, fand ich auch sehr, sehr lieb von dir, muss ich sagen. Hat mich sehr, sehr stolz gemacht, dass ich jetzt, wie gesagt, du bist schon so eine kleine Berühmtheit mit 2,2 Millionen Klicks oder Anschauen von deinem Video bei 4x4 Passion, ist schon richtig klasse. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ich, wie gesagt, bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat ja ein bisschen gedauert. Ne? In Pakistan war es immer mal wieder nicht so toll mit dem Internet. Hier in Deutschland klappt es natürlich wunderbar. Freut mich.
Ja.
Ich bedanke mich bei dir. Wünsche dir eine schöne Zeit. Komm wieder gut nach Indien, beziehungsweise dann auch wieder zu deinem Cut. Und sage bis dann. Ich hoffe, wir halten uns gegenseitig so ein bisschen im Auge. Mich würde es freuen. Und ich sage bis dann.
Ja, bis dann. Ich wünsche euch was.
Macht's gut. Ciao, ciao.
So, liebe Leute, das war's mal wieder für heute und ich hoffe, dass euch Kat Weltreise bzw. Petras Welt gefallen bzw. inspiriert hat. Mir wurde beim Gespräch klar, dass wenn man das große Ganze betrachtet, auch manch großes Ding doch irgendwie klein wird und dann ins globale Bild passt. Wer noch mehr über Petra wissen will, sollte sich ihren Blog, ihre eigenen YouTube-Videos und ihr Facebook- bzw. Insta-Profil Kat Weltreise anschauen. Und wie angesprochen, auch bei YouTube auf dem Kanal 4x4 Passion Video 254. Dort wird der MAN Kat 8x8 per Roomtour detailliert vorgestellt und es gibt auch noch weitere Videos, wie die Petra damit im Gelände fährt und so weiter. Ich habe alles, was ihr dazu benötigt, in den Shownotes verlinkt. Bitte einfach in die Infos zur Folge schauen. Ja, und dann nochmal vielen Dank an die, die diesen Podcast, wo immer es geht, bewerten, liken und ihren Freundinnen und Verwandten empfehlen. Sagt ihnen, sie finden ihn überall dort, wo es gute Podcasts gibt, also Spotify, Google und Apple Podcasts, Amazon Music, RTL Plus und so weiter und so fort. Denn so kann ich noch mehr Leute erreichen und dadurch weitere interessante Gäste ans Mikro holen, die euch ihre spannenden Geschichten erzählen. Damit ihr auch weiterhin keine Folge verpasst, müsst ihr Landy und Leute auf eurem Podcast-Streaming-Dienst einfach abonnieren. Ihr erfahrt mehr über Landy und Leute bei Insta und Facebook und natürlich auf meiner Homepage landyundleute.com. Meine E-Mail-Adresse lautet hallo@landyundleute.com. Und über all diese Kanäle könnt ihr euch melden, wenn ihr auch mal bei mir im Podcast zu Gast sein wollt. Tja, und zum Schluss wünsche ich euch allzeit gute Fahrt, immer eine Hand breit Luft unterm Differential und die Gewissheit, dass es hinterm Horizont immer weitergeht. Ne? Vielen Dank dafür, dass ihr wieder am Laberfeuer mit dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in 14 Tagen wieder einschaltet. Bis dahin, eure Landratte.